إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وعلى نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل تفرد بالوحدانية تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، لا يشركه في ذلك أحد من خلقه، ولا يشاركه في ذلك أحد من عباده تبارك وتعالى. فخصائصه عز وجل خاصة به عز وجل، لا يشركه فيها مخلوق ولا عبد من عباده تبارك وتعالى. وإنه عز وجل خلق الخلق وأنعم عليهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى بالنعم وبالآلاء، وتفضل عليهم سبحانه وتعالى بما يمن به عليهم سبحانه في كل وقت وفي كل حين من النعم التي لا يحصيها إلا هو عز وجل. ثم أمر سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على تلك النعم، فهو المتفضل بها وهو المنعم على عباده عز وجل وهو المعطي لها سبحانه. وأخبر سبحانه وتعالى عباده كيف لهم أن يشكروا تلك النعم التي تفضل بها سبحانه وتعالى على عباده، ودل سبحانه وتعالى عباده على الطريق الذي به يؤدون شكر تلك النعم التي لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى عباده عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام بما يريده منهم وما يطلبه سبحانه وتعالى لكي يؤدوا شكر تلك النعم على الوجه الذي يرتضيه سبحانه. فبعث الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكي يدلوا الناس على هذا الطريق الذي يشكروا به ربهم سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل برسالة عظيمة، وهو هذا الطريق الذي به يشكرون ربهم سبحانه وتعالى وبه يؤدون شكر تلك النعم التي لا يحصيها إلا هو عز وجل. ولذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لبلاغ عظيم ولأمر عظيم ولمسألة عظيمة، ولأجل تلك المسألة خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا، وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وخلق الله سبحانه وتعالى البشر. ولأجل هذه الغاية العظيمة خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم سبحانه وتعالى لكي يعبدوه، خلقهم سبحانه وتعالى لكي يعبدوه ولكي يوحدوه ولكي يفردوه سبحانه وتعالى بتلك الخصائص التي اختص بها سبحانه دون خلقه. فلا يعطوا لأحد من خلقه شيئا من تلك الخصائص التي اختص بها سبحانه، أيا كان أولئك الخلق وأيا كانت رتبتهم وأيا كانت منزلتهم، فهي خصائص لله تبارك وتعالى لا يشرك فيها أحد من خلقه عز وجل. ولما علم الرسل عليهم الصلاة والسلام عظم تلك الغاية العظيمة وعظم تلك المسألة، جعلوها أصل ما يدعون إليه، وجعلوها لب ما يتكلمون به ولب ما يحدثون به أقوامهم وأكثر ما يوجهونهم إليه ويدعونهم إليه. فقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن جمع من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يدعون أقوامهم وكانوا يوجهون أقوامهم، لكن إلى ماذا؟ إلى أول غاية عظيمة وإلى أعظم مسألة عظيمة. وتأمل في القرآن وابحث فيه واقرأ فيه ما شئت وكما شئت، وإنك لن تجد فيه إلا كلام الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام عن دعوتهم لأقوامهم. فيخبر سبحانه وتعالى إذا قرأت في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن تجد إخباره سبحانه وتعالى عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى ما قال فيه ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم إلى فضائل الأعمال وإلى معاملة الخلق بأحسن معاملة، وكانوا يدعون أقوامهم إلى ما فيه الخير، لكن كان لب ذلك الخير الذي يتكلمون به عليهم الصلاة والسلام هو قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم عظم هذه الغاية العظيمة وعظم هذه المسألة سأل ربه سبحانه وتعالى أن يحييه عليها وأن لا يميته إلا عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كم أضلت من خلق الله عز وجل ومن عباد الله تبارك وتعالى. فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله سبحانه وتعالى ساق هذه القصص في كتابه الكريم لا لأجل أن نتفكه بها، ولا لأجل أن نستأنس بها، ولا لأجل أن نعمر بها الأوقات، بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن تلكم القصص لأجل أن نتدبرها، ولأجل أن نتفكر فيها، ولأجل أن نعلم أننا مخاطبون فيها وبها، وأننا لابد وأن نعمل بها. وإذا كان إبراهيم سيد الأنبياء أو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لما كان أبو إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعو بتلك الدعوة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هي دعوة عظيمة، دعوة قامت عليها سوق الجنة والنار، دعوة قامت عليها سوق الجنة والنار، ولأجلها خلق الله البشر، ولأجلها خلق الله الجن، ولأجلها بعث الله الرسل، ألا وهي توحيده تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالألوهية وبالعبادة، وبأن لا يصرف شيء من تلك العبادة إلا لله تبارك وتعالى. تأمل معي في وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا كانت الوصية، وهي وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام في فراش موته وفي مرض موته. وصى بماذا؟ وصى بنيه بعبادة الله تبارك وتعالى. عبادة الله سبحانه وتعالى ليست هي محصورة في أن تصلي وأن تصوم، وليست هي محصورة في أن تقوم الليل، ولا أن تتصدق، ولا أن تزكي، ولكنها عبادة عظيمة لا بد أن تتفكر في معناها وفي ما معنى هو، ما هو معنى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكيف يكون إفرادك لله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذا علمت خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مخالفة هذا الأمر ومن مخالفة هذه الدعوة التي دعوا بها أنبياءهم أقوامهم، فالمسألة عظيمة والقضية عظيمة، وهي متعلقة بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم تأمل بارك الله فيك كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في هذه الدعوة، وكانوا كلهم في يخرجون كأنما هم من مشكاة واحدة، بل هم من مشكاة واحدة عليهم الصلاة والسلام في هذه الدعوة العظيمة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك ساقك ذلك إلى أمر آخر، ألا وهو أن تعلم أن هذه الدعوة التي كانت بهذه المنزلة وهذه الرتبة كان حقا على عباد الله المؤمنين أن يخافوا أن يقعوا فيما يخالفها، أن يخافوا أن يقعوا فيما يخالفها وفيما ينقضها وفيما يباعدهم عن السير على طريقها، ألا وهو الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي لا يغفر، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الدعوة العظيمة لابد أن هنالك ما يخالفها وينقضها، فليست القضية أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحسب، بل لابد وأن تأتي بما أمرك ربك سبحانه وتعالى به مما يبقيك على هذا الطريق ولا يخرجك عنه. فالدعاوى كثيرة وكل يدعيها، ولكن من الذي يسير ويسلك الطريق الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى؟ ذنب عظيم لا يغفره ربنا سبحانه، ذنب عظيم لا يغفره ربنا سبحانه، وهو مخالفة هذا التوحيد الذي أمر ربنا سبحانه وتعالى به. خاف منه الأنبياء، خاف منه الأولياء، دعوا الأنبياء إلى أن يجتنب أقوامهم هذا الطريق، وهو مخالفة توحيد الله عز وجل. كم ترى اليوم بين من ينتسب إلى دين الإسلام من يدعو غير الله سبحانه، ومن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، ومن ينادي غير الله سبحانه، ومن يلتجئ بغير الله سبحانه ويريد كشف الكرب وإغاثة الملهوف من عباد الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى هو وحده عز وجل القادر على كشف الكرب وعلى إغاثة الملهوفين وعلى كشف ما بهم من ضر. والله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك لأحد من خلقه سبحانه بأي حال من الأحوال، بل جعله خاصا به عز وجل لا يشركه فيه أحد من خلقه تبارك وتعالى. فهي مسألة عظيمة عباد الله، لابد وأن نراجع أنفسنا دائما وأبدا فيها، وأن نتفكر في حالنا دائما وأبدا، كيف نكون سائرين على طريق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به وعلى توحيده عز وجل، وأن نجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى من مخالفة توحيده تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى هي القضية العظمى التي يجب أن نتفكر فيها دائما وأبدا، وأن نحذر مما قد يخالفها أو قد يؤثر فيها أو يخدشها، وأن نوجه أولادنا وأبناءنا وأزواجنا وأهلينا، وأن نعلمهم هذه المسألة وهذه القضية، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل عمل شرطا لقبوله، ألا وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أخلص في عمله لله عز وجل لم يرد به مخلوقا من المخلوقين ولا فردا من الناس، وتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الطريق إلى الجنة والسائق إليها صلوات ربي وسلامه عليه، كان من الناجين وكان من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي عمله. وتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه النجاة والهداية، وأن في مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه الغواية والضلال، وأن في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله، فكأنها وصية مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا قال نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ما دعاكم إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الآئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا ما أحييتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، اللهم لا تقبضنا إلا على الإسلام والتوحيد والسنة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا في أوليائك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأقم الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie ihr wisst, hatte Habna Allah uns alle erschaffen. Und das, was ihn auszeichnet, ist, dass wir all unsere Anbetungen ihm allein widmen dürfen. Und dass wir ihn eins machen müssen hinsichtlich seiner Namen und seiner Eigenschaften und hinsichtlich der Tatsache, dass er derjenige ist, der uns erschaffen hat und unser Versorger ist. Und dass er derjenige ist, der alles leitet und dessen Hand alles ist. Und genauso sollen wir ihn eins machen hinsichtlich unserer Anbetung. Dass wir all unsere Anbetungen an ihn, allein an ihn richten und an niemanden anders sonst. Und weil der Habene Allah unser Schöpfer und Versorger ist und in dessen Hand alles ist, hat er uns anbefohlen, ihm dafür zu danken für all die Gunst, die er uns erwiesen hat. Und niemand von uns ist imstande, all die Gunst aufzuzählen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala erwiesen hat. Nur er allein kennt und weiß darüber Bescheid, welche Arten der Gunst er uns alles erwiesen hat. Und uns hat er anbefohlen, dass wir ihm dafür danken sollen. Aber natürlich nicht jeder, so wie er es für angemessen hält, oder wie er glaubt, den Haben Allah danken zu wollen, sondern so wie er uns das anbefohlen hat. Und dies tat er über seine Propheten und Gesandten. Denn sie haben uns gezeigt, wie wir uns gegenüber den Haben Allah dankbar zeigen sollen. Und wie wir unsere Dankbarkeit zeigen sollen. Und wie diese Dankbarkeit auszusehen hat, die der Habene Allah akzeptiert und annimmt. Und deswegen haben die Propheten und Gesandten, war ihre Aufgabe gewesen, den Menschen das eine zu verkünden, nämlich der Tauhid gegenüber den Habene Allah, die Verwirklichung des Tauhids, den Eingottglaube gegenüber den Habene Allah, weil das der Weg ist, mit dem du deine Dankbarkeit gegenüber den Habene Allah zeigst und zum Ausdruck bringst, so wie er es dir befohlen hat. Und die Propheten und Gesandten, sie wurden entsandt, um uns genau diesen einen, einzigen Weg zu zeigen, der uns den Herrn Allah näher bringt. Und deswegen sagte auch der Herr Allah im Koran, dass er all die Propheten und Gesandten mit dieser einen Botschaft entsandt hat. Dass sie den Menschen zeigen sollen, wie sie ihre Anbetung gegenüber den Herrn Allah verwirklichen können und wie sie ihre Dankbarkeit gegenüber den Herrn Allah zeigen können. Und das ist auch der Grund, warum der Erhabene Allah die Erde und Himmel erschaffen hat. Und der Grund, warum er die Menschen und die Dschinn erschaffen hat. So wie der Erhabene Allah dies auch im Koran gesagt hat. Nämlich, dass er die Dschinn und die Menschen nur aus diesem einen Grund erschaffen hat. Dass sie ihm alleine dienen. Und dass sie ihre Anbetung ihm alleine widmen. Und das ist auch die Botschaft der Propheten und Gesandten. Angefangen beim ersten Propheten bis zum letzten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihre Botschaft war es, genau diesen Vers den Menschen zu verkünden und die Bedeutung, die dahinter steckt. Nämlich, dass man all seine Anbetungen allein an den Haben Allah richten darf. Und dass das der Grund und das Ziel ist, warum wir alle erschaffen wurden. Und die Propheten und Gesandten, weil sie diese Botschaft verstanden haben und die Bedeutung von diesem Tauhid verstanden haben, war diese Da'wah, die Da'wah zum Tauhid, auch der Kern ihrer Da'wah gewesen. Und das war der Anfang und das Ende ihrer Dauer gewesen. Um diese Dauer herum drehte sich alles, zu was sie die Menschen aufgerufen haben. Natürlich riefen sie ihre Völker auch dazu auf, gut miteinander umzugehen und gute Charaktereigenschaften anzunehmen. Aber all das führte dazu oder sollte dazu führen, dass sie den Tauhid gegenüber den Erhabenen Allah verwirklichen sollten. Weil dies der Erhabene Allah auch im Koran gesagt hat, dass er die Propheten und Gesandten zu den Völkern entsandt hat. Und dass sie stets ihre Völker dazu aufgerufen haben, den Tauhid gegenüber den Haben Allah zu verwirklichen. Und dass dieser Ruf, dieser Dauer, die Basis oder das eigentliche Ziel war, zu was sie ihre Völker aufgerufen haben. Und deswegen, wenn man schaut im Koran, wenn der Haben Allah die Propheten und Gesandten erwähnt im Koran, wie zum Beispiel Ibrahim a.s., so sieht man, was die Sorge der Propheten und Gesandten war. Und was genauso auch unsere Sorge sein sollte. Die Sorge der Propheten und Gesandten war, weil sie verstanden haben, dass der Tauhid das Ziel ist und dass das Einzige oder die Rettung ist, das Einzige, was der Herr Allah akzeptieren wird und dass er nichts anderes akzeptieren wird als den Tauhid, war ihre größte Furcht, dass sie etwas tun, was diesen Tauhid wieder annulliert. Sodass sie beim Erhaben Allah kommen und der Tauhid ist annulliert worden. Deswegen war dies stets die Sorge, was sie hatten gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber ihren Nachkommen. Und deswegen, wenn man schaut, die Worte, die Ibrahim a.s. an seinen Herrn gerichtet hat, um seine Furcht und seine Angst und seine Bitte nach Erhaben Allah zu richten, war gewesen, dass er sagte zum Erhaben Allah, halte mich und meine Nachkommen fern vom Schirk, weil dieses Jahr den Tauhid wieder annulliert. Deswegen war es seine Sorge gewesen, dass er, und das ist Ibrahim a.s., der Vater aller Propheten, das war seine Furcht gewesen, das war seine Angst gewesen, dass er in Schirk gerät, er oder seine Nachkommen. Deswegen hat er den Erhaben Allah stets darum gebeten, dass er ihn und seinen Nachkommen vor dem Schirk bewahren möge. Und der Erhaben Allah erwähnte diese Geschichten im Koran über die Propheten und Gesandten nicht aus Zeitvertreib oder einfach so, dass wir diese Geschichten kennen, sondern er erwähnte diese Geschichten über die Propheten und Gesandten, damit wir darüber nachdenken, damit wir schauen und erkennen, was die Sorge der Propheten und Gesandten war, damit wir erkennen und verstehen, dass die Propheten und Gesandten es verstanden haben, dass das Ziel ihrer Erschaffung ist, dass sie den Tauhid gegenüber den Erhabenen Allah zu verwirklichen haben. Deswegen sollten wir, wenn wir diese Geschichten lesen im Koran, darüber nachdenken. Und das sollte uns dazu bringen, genauso tun, wie sie es getan haben, nämlich den Tauhid gegenüber den Erhabenen Allah zu verwirklichen und allein zu diesem Weg, zum Weg des Tauhid zu rufen, wenn wir andere dazu aufrufen sollten. Und deswegen sagte auch der Erhabene Allah im Koran über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm und sprach ihn direkt an und somit indirekt uns alle, dass selbst wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen anderen neben Allah anbeten würde, würde er seine Taten zunichte machen. Und das ist der Liebling Allahs. Und er warnt ihm und sagt ihm, würdest du einen anderen neben mir anbeten, wären deine Taten hinfällig gewesen. Und das sollte auch eine Warnung an uns alle sein, dass wir darauf achten sollen, nicht in Schirk zu geraten, weil dies unsere Taten, unsere rechtschaffenen Taten annulliert. Du machst viele rechtschaffene Taten, aber durch den Schirk werden diese annulliert und du gehörst dann letztendlich, wenn du nicht zurückkehrst, zu den Verlierern. Und deswegen ist dies auch der Grund, warum der Erhabene Allah Paradies und Hölle erschaffen hat. Allein aus diesem Grund. Und deswegen wurden für das Paradies Taten bestimmt, die dich dem Paradies näher bringen. Und es gibt auch genauso Taten, die dich dem Höllenfeuer näher bringen. Der Tauhid, das Verwirklichen des Tauhids, das ist der Weg, der dich dem Paradies näher bringt. Und alles, was dem Tauhid widerspricht, das ist der Weg, der dich ins Höllenfeuer bringt. Und deswegen war auch die letzten Worte von Ya'qub a.s., als er im Sterbebett lag, die letzten Worte an seine Nachkommen war, was werdet ihr nach mir anbeten? Wie werdet ihr sein nach mir? Um sie zu prüfen und zu schauen, ob sie es verstanden haben. Und sie sagten zu ihm, dass sie keinen anderen dienen werden und keinen anderen anbeten werden, als den Herrn, den er angebetet hat und den Ibrahim a.s. vor ihm schon angebetet hat. Weil sie es verstanden haben, was der Tauhid ist. Deswegen sollte das sein, was für uns das Wichtigste ist und was wir unseren Kindern auch lehren sollten. Dass sie begreifen, den Zweck begreifen für ihre Erschaffung. Dass sie begreifen, warum sie erschaffen wurden. Und was das eigentliche Ziel ist und was das oberste Ziel sein sollte, was sie zu folgen haben. Nämlich das Verwirklichen des Tauhids und dass sie Abstand halten müssen von jeder Art des Schirk. Und die Anbetung, die Ibadah, die ist nicht begrenzt nur auf das Gebet und auf die Spende und so weiter, die Taten, die wir alle kennen. Sondern wir müssen die Bedeutung dieser Anbetung verstehen. Die Bedeutung, die dahinter steckt, dass jede Art der Anbetung allein an den Erhaben Allah zu richten ist. Und dass nur er Anspruch darauf hat, dass man ihm diese Anbetung an ihn richtet. Weil viele heutzutage richten ihre Anbetungen an andere neben den Erhaben Allah. Sie erbitten Hilfe bei anderen als bei Allah. Sie schwören bei anderen als bei Allah. Und sie haben die Bedeutung der Ibadah noch nicht verstanden, dass diese nämlich nur an den Erhaben Allah gerichtet werden dürfen. Und deswegen war dies auch die Sorge der Propheten und Gesandten. Dass sie nicht irgendeine Art oder nicht irgendeine der Anbetung an einen anderen richten als den Erhaben Allah. Und das war ihre Sorge gewesen, ihre größte Sorge gewesen. Deswegen sollte auch diese Sorge unsere Sorge sein, dass wir stets darauf achten, dass nichts unserer Anbetung einem anderen gewidmet wird, außer den Erhaben Allah. Und deswegen waren auch alle Propheten und Gesandten in dieser Sache gleich. Alle riefen zum Tauhid und alle warnten vom Schirk. Alle Propheten und Gesandten ohne Ausnahme, weil das ja Ursprung ihrer Da'wah war, alle beisammen. Und deswegen sollte jeder Muslim darauf achten, dass er genau diesen Weg folgt. Und dass er Angst hat vor dem Schirk. Weil der Herr Allah diese gewaltige, die gewaltigste aller Sünden niemals vergeben wird, für den der so in diesem Zustand stirbt. Deswegen sollte jeder von uns darauf achten, dass er nicht in diese Schirk gerät. Weil der Herr Allah im Koran gesagt hat, dass er den Schirk nicht vergeben wird, aber alles, was unter dem Schirk kommt, vergeben kann. Deswegen alles, was an Sünde weniger schlimm als das Schirk, kann der Erhabene Allah am Tag der Auferstehung vergeben oder er kann dich dafür bestrafen. Aber wenn du mit dem Schirk stirbst, dann wird er dir diesen niemals vergeben. Deswegen reicht es nicht aus, mit der Zunge zu sagen, La ilaha illallah. Mit der Zunge reicht das nicht aus. Sondern du musst die Pflichten dieser Worte kennen und diese umsetzen. Und die Bedeutung davon kennen und diese umsetzen, weil viele sagen heutzutage mit ihrer Zunge La ilaha illallah, aber sie tun viele Dinge, die diese Worte schon längst annulliert haben und ihren Tauhid bereits annulliert haben. Und deswegen ist unsere Aufgabe, jede Art der Anbetung an den Erhabenen Allah zu richten. Weil niemand kann das Leid von dir nehmen, außer der Erhabene Allah. Deswegen brauchst du dir auch keine anderen aufzusuchen und sie darum bitten, sei es Verstorbene oder irgendwelche, die früher vielleicht auf dem rechten Weg waren und du erhoffst dir dabei, dass sie, nachdem sie verstorben sind, Vermittler sind zwischen dir und den Erhabenen Allah, sondern niemand kann dir helfen aus deinem Leid, außer der Erhabene Allah und niemand kann dir geben, außer der Erhabene Allah. Deswegen solltest du diese Anbetungen nur an den Erhabenen Allah richten und an keinen anderen sonst. Und ihr solltet wissen, dass jede Art der Anbetung Bedingungen hat, damit sie von dem Erhabenen Allah akzeptiert wird. Und damit der Erhabene Allah deine Taten akzeptiert, braucht es zwei Bedingungen. Einmal der Ikhlas und einmal die Mutaba'a. Einmal der Ikhlas, dass du deine gesamte Anbetung allein an den Erhabenen Allah richtest, dass du darin aufrichtig bist. Dass du deine Anbetung an niemand anders richtest, außer den Erhabenen Allah. Aber das allein reicht nicht aus. Sondern deine Tat muss auch entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Weil nur wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, werden deine Anbetungen angenommen und du wirst zu den Geretteten sein. Und deswegen waren die letzten Worte oder das Letzte, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an seine Umma gerichtet hat, war, dass sie gottesfürchtig sein sollten, dass sie die Taqwa umsetzen sollten und dass sie hören und gehorchen sollen auf die Herrscher und dass sie der Sunna folgen sollen und genauso auch den der rechtschaffenen Nachkommen der Khulafa nach ihnen und dass sie darauf mit ihren Backenzähnen beißen sollen, auf diesen Tauhid und auf diese Sunna festbeißen sollen und dass sie sich fürchten sollten vor der Bid'a, vor der Neuerung, weil jede Neuerung ist ein Irrweg und jeder Irrweg führt zum Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die den Tauhid umsetzen und die Abstand halten vom Schirk. Walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وعلى نهجه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن الله عز وجل تفرد بالوحدانية تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته لا يشركه في ذلك أحد من خلقه ولا يشاركه في ذلك أحد من عباده تبارك وتعالى فخصائصه عز وجل خاصة به عز وجل لا يشركه فيها مخلوق ولا عبد من عباده تبارك وتعالى وإنه عز وجل خلق الخلق وأنعم عليهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى بالنعم وبالآلاء وتفضل عليهم سبحانه وتعالى بما يمن به عليهم سبحانه في كل وقت وفي كل حين من النعم التي لا يحصيها إلا هو عز وجل ثم أمر سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على تلك النعم، فهو المتفضل بها، وهو المنعم على عباده عز وجل، وهو المعطي لها سبحانه. وأخبر سبحانه وتعالى عباده كيف لهم أن يشكروا تلك النعم التي تفضل بها سبحانه وتعالى على عباده، ودل سبحانه وتعالى عباده على الطريق الذي به يؤدون شكر تلك النعم التي لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى عباده عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام بما يريده منهم وما يطلبه سبحانه وتعالى لكي يؤدوا شكر تلك النعم على الوجه الذي يرتضيه سبحانه. فبعث الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكي يدل الناس على هذا الطريق الذي يشكر به ربهم سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل برسالة عظيمة، وهو هذا الطريق الذي به يشكرون ربهم سبحانه وتعالى، وبه يؤدون شكر تلك النعم التي لا يحصيها إلا هو عز وجل. ولذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لبلاغ عظيم، ولأمر عظيم، ولمسألة عظيمة، ولأجل تلك المسألة خلق الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا، وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وخلق الله سبحانه وتعالى البشر، ولأجل هذه الغاية العظيمة خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم سبحانه وتعالى لكي يعبدوه، خلقهم سبحانه وتعالى لكي يعبدوه ولكي يوحدوه ولكي يفردوه سبحانه وتعالى بتلك الخصائص التي اختص بها سبحانه دون خلقه. فلا يعطوا لأحد من خلقه شيئا من تلك الخصائص التي اختص بها سبحانه، أيا كان أولئك الخلق، وأيا كانت رتبتهم، وأيا كانت منزلتهم، فهي خصائص لله تبارك وتعالى لا يشرك فيها أحد من خلقه عز وجل. ولما علم الرسل عليهم الصلاة والسلام عظم تلك الغاية العظيمة وعظم تلك المسألة، جعلوها أصل ما يدعون إليه، وجعلوها لب ما يتكلمون به، ولب ما يحدثون به أقوامهم، وأكثر ما يوجهونهم إليه ويدعونهم إليه. فقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن جمع من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يدعون أقوامهم وكانوا يوجهون أقوامهم، لكن إلى ماذا؟ إلى أول غاية عظيمة وإلى أعظم مسألة عظيمة. وتأمل في القرآن وابحث فيه واقرأ فيه ما شئت وكما شئت، وإنك لن تجد فيه إلا كلام الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام عن دعوتهم لأقوامهم. فيخبر سبحانه وتعالى إذا قرأت في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن تجد إخباره سبحانه وتعالى عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى ما قال فيه ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم إلى فضائل الأعمال وإلى معاملة الخلق بأحسن معاملة، وكانوا يدعون أقوامهم إلى ما فيه الخير، لكن كان لب ذلك الخير الذي يتكلمون به عليهم الصلاة والسلام هو قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم عظم هذه الغاية العظيمة وعظم هذه المسألة سأل ربه سبحانه وتعالى أن يحييه عليها وأن لا يميته إلا عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى كم أضلت من خلق الله عز وجل ومن عباد الله تبارك وتعالى. فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله سبحانه وتعالى ساق هذه القصص في كتابه الكريم لا لأجل أن نتفكه بها، ولا لأجل أن نستأنس بها، ولا لأجل أن نعمر بها الأوقات، بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن تلكم القصص لأجل أن نتدبرها، ولأجل أن نتفكر فيها، ولأجل أن نعلم أننا مخاطبون فيها وبها، وأننا لابد وأن نعمل بها. وإذا كان إبراهيم سيد الأنبياء أو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لما كان أبو إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعو بتلك الدعوة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هي دعوة عظيمة، دعوة قامت عليها سوق الجنة والنار، دعوة قامت عليها سوق الجنة والنار، ولأجلها خلق الله البشر، ولأجلها خلق الله الجن، ولأجلها بعث الله الرسل، ألا وهي توحيده تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالألوهية وبالعبادة، وبأن لا يصرف شيء من تلك العبادة إلا لله تبارك وتعالى. تأمل معي في وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا كانت الوصية، وهي وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام في فراش موته وفي مرض موته. وصى بماذا؟ وصى بنيه بعبادة الله تبارك وتعالى. عبادة الله سبحانه وتعالى ليست هي محصورة في أن تصلي وأن تصوم، وليست هي محصورة في أن تقوم الليل، ولا أن تتصدق، ولا أن تزكي، ولكنها عبادة عظيمة لا بد أن تتفكر في معناها وفي ما معنى هو ما هو معنى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكيف يكون إفرادك لله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذا علمت خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مخالفة هذا الأمر ومن مخالفة هذه الدعوة التي دعوا بها أنبياءهم أقوامهم، فالمسألة عظيمة والقضية عظيمة، وهي متعلقة بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم تأمل بارك الله فيك كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في هذه الدعوة، وكانوا كلهم في يخرجون كأنما هم من مشكاة واحدة، بل هم من مشكاة واحدة عليهم الصلاة والسلام في هذه الدعوة العظيمة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك ساقك ذلك إلى أمر آخر، ألا وهو أن تعلم أن هذه الدعوة التي كانت بهذه المنزلة وهذه الرتبة كان حقا على عباد الله المؤمنين أن يخافوا أن يقعوا فيما يخالفها، أن يخافوا أن يقعوا فيما يخالفها وفيما ينقضها وفيما يباعدهم عن السير على طريقها، ألا وهو الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي لا يغفر، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الدعوة العظيمة لابد لأن أن هنالك ما يخالفها وينقضها، فليست القضية أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحسب، بل لابد وأن تأتي بما أمرك ربك سبحانه وتعالى به مما يبقيك على هذا الطريق ولا يخرجك عنه. فالدعاوى كثيرة وكل يدعيها، ولكن من الذي يسير ويسلك الطريق الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى؟ ذنب عظيم لا يغفره ربنا سبحانه، ذنب عظيم لا يغفره ربنا سبحانه، وهو مخالفة هذا التوحيد الذي أمر ربنا سبحانه وتعالى به. خاف منه الأنبياء، خاف منه الأولياء، دعوا الأنبياء إلى أن يجتنب أقوامهم هذا الطريق، وهو مخالفة توحيد الله عز وجل. كم ترى اليوم بين من ينتسب إلى دين الإسلام، من يدعو غير الله سبحانه، ومن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، ومن ينادي غير الله سبحانه، ومن يلتجئ بغير الله سبحانه، ويريد كشف الكرب وإغاثة الملهوف من عباد الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى هو وحده عز وجل القادر على كشف الكرب وعلى إغاثة الملهوفين وعلى كشف ما بهم من ضر، والله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك لأحد من خلقه سبحانه بأي حال من الأحوال، بل جعله خاصا به عز وجل لا يشركه فيه أحد من خلقه تبارك وتعالى. فهي مسألة عظيمة عباد الله، لابد وأن نراجع أنفسنا دائما وأبدا فيها، وأن نتفكر في حالنا دائما وأبدا، كيف نكون سائرين على طريق الله سبحانه وتعالى الذي أمر به وعلى توحيده عز وجل، وأن نجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى من مخالفة توحيده تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى هي القضية العظمى التي يجب أن نتفكر فيها دائما وأبدا، وأن نحذر مما قد يخالفها أو قد يؤثر فيها أو يخدشها، وأن نوجه أولادنا وأبناءنا وأزواجنا وأهلينا، وأن نعلمهم هذه المسألة وهذه القضية، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل عمل شرطا لقبوله، ألا وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أخلص في عمله لله عز وجل لم يرد به مخلوقا من المخلوقين ولا فردا من الناس، وتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الطريق إلى الجنة والسائق إليها صلوات ربي وسلامه عليه، كان من الناجين وكان من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي عمله. وتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه النجاة والهداية، وأن في مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه الغواية والضلال، وأن في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله، فكأنها وصية مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا قال نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ما دعاكم إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الآئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا ما أحييتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، اللهم لا تقبضنا إلا على الإسلام والتوحيد والسنة، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا في أوليائك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأقم الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie ihr wisst, hat der Habne Allah uns alle erschaffen. Und das, was ihn auszeichnet, ist, dass wir all unsere Anbetungen ihm allein widmen dürfen. Und dass wir ihn eins machen müssen hinsichtlich seiner Namen und seiner Eigenschaften und hinsichtlich der Tatsache, dass er derjenige ist, der uns erschaffen hat und unser Versorger ist. Und dass er derjenige ist, der alles leitet und dessen Hand alles ist. Und genauso sollen wir ihn eins machen hinsichtlich unserer Anbetung. Dass wir all unsere Anbetungen an ihn, allein an ihn richten und an niemanden anders sonst. Und weil der Habne Allah unser Schöpfer und Versorger ist und in dessen Hand alles ist, hat er uns anbefohlen, ihm dafür zu danken für all die Gunst, die er uns erwiesen hat. Und niemand von uns ist imstande, all die Gunst aufzuzählen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala erwiesen hat. Nur er allein kennt und weiß darüber Bescheid, welche Arten der Gunst er uns alles erwiesen hat. Und uns hat er anbefohlen, dass wir ihm dafür danken sollen. Aber natürlich nicht jeder, so wie er es für angemessen hält, oder wie er glaubt, den Haben Allah danken zu wollen, sondern so wie er uns das anbefohlen hat. Und dies tat er über seine Propheten und Gesandten. Denn sie haben uns gezeigt, wie wir uns gegenüber den Haben Allah dankbar zeigen sollen. Und wie wir unsere Dankbarkeit zeigen sollen. Und wie diese Dankbarkeit auszusehen hat, die der Haben Allah akzeptiert und annimmt. Und deswegen haben die Propheten und Gesandten, war ihre Aufgabe gewesen, den Menschen das eine zu verkünden. Nämlich der Tauhid gegenüber den Haben Allah, die Verwirklichung des Tauhids, den Eingottglaube gegenüber den Haben Allah. Weil das der Weg ist, mit dem du deine Dankbarkeit gegenüber den Erhabenen Allah zeigst und zum Ausdruck bringst, so wie er es dir befohlen hat. Und die Propheten und Gesandten, sie wurden entsandt, um uns genau diesen einen einzigen Weg zu zeigen, der uns den Erhaben Allah näher bringt. Und deswegen sagte auch der Erhaben Allah im Koran, dass er all die Propheten und Gesandten mit dieser einen Botschaft entsandt hat, dass sie den Menschen zeigen sollen, wie sie ihre Anbetung gegenüber den Erhaben Allah verwirklichen können und wie sie ihre Dankbarkeit gegenüber den Erhaben Allah zeigen können. Und das ist auch der Grund, warum der Erhabene Allah die Erde und Himmel erschaffen hat. Und der Grund, warum er die Menschen und die Dschinn erschaffen hat. So wie der Erhabene Allah dies auch im Koran gesagt hat. Nämlich, dass er die Dschinn und die Menschen nur aus diesem einen Grund erschaffen hat. Dass sie ihm alleine dienen und dass sie ihre Anbetung ihm alleine widmen. Und das ist auch die Botschaft der Propheten und Gesandten. Angefangen beim ersten Propheten bis zum letzten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihre Botschaft war es, genau diesen Vers den Menschen zu verkünden und die Bedeutung, die dahinter steckt. Nämlich, dass man all seine Anbetungen allein an den Erhaben Allah richten darf. Und dass das der Grund und das Ziel ist, warum wir alle erschaffen wurden. Und die Propheten und Gesandten, weil sie diese Botschaft verstanden haben und die Bedeutung von diesem Tawhid verstanden haben, war diese Da'wah, die Da'wah zum Tawhid, auch der Kern ihrer Da'wah gewesen. Und das war der Anfang und das Ende ihrer Da'wah gewesen. Um diese Da'wah herum drehte sich alles, zu was sie die Menschen aufgerufen haben. Natürlich riefen sie ihre Völker auch dazu auf, gut miteinander umzugehen und gute Charaktereigenschaften anzunehmen. Aber all das führte dazu oder sollte dazu führen, dass sie den Tawhid gegenüber den Erhabenen Allah verwirklichen sollten. Weil dies der Erhabene Allah auch im Koran gesagt hat, dass er die Propheten und Gesandten zu den Völkern entsandt hat. Und dass sie stets ihre Völker dazu aufgerufen haben, den Tawhid gegenüber den Erhaben Allah zu verwirklichen. Und dass dieser Ruf, dieser Dauer, die Basis oder das eigentliche Ziel war, zu was sie ihre Völker aufgerufen haben. Und deswegen, wenn man schaut im Koran, wenn der Erhaben Allah die Propheten und Gesandten erwähnt im Koran, wie zum Beispiel Ibrahim alaihi salam, so sieht man, was die Sorge der Propheten und Gesandten war. Und was genauso auch unsere Sorge sein sollte. Die Sorge der Propheten und Gesandten war, weil sie verstanden haben, dass der Tawhid das Ziel ist und dass das Einzige oder die Rettung ist, das Einzige, was der Erhaben Allah akzeptieren wird und dass er nichts anderes akzeptieren wird als den Tawhid, war ihre größte Furcht, dass sie etwas tun, was diesen Tawhid wieder annulliert. Sodass sie beim Erhaben Allah kommen und der Tawhid ist annulliert worden. Deswegen war dies stets die Sorge, was sie hatten gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber ihren Nachkommen. Und deswegen, wenn man schaut, die Worte, die Ibrahim a.s. an seinen Herrn gerichtet hat, um seine Furcht und seine Angst und seine Bitte in Erhaben Allah zu richten, war gewesen, dass er sagte zum Erhaben Allah, halte mich und meine Nachkommen fern vom Schirk, weil dieses Jahr den Tawhid wieder annulliert. Deswegen war es seine Sorge gewesen, dass er, und das ist Ibrahim a.s., der Vater aller Propheten, das war seine Furcht gewesen, das war seine Angst gewesen, dass er in Schirk gerät, er oder seine Nachkommen. Deswegen hat er den Erhaben Allah stets darum gebeten, dass er ihn und seine Nachkommen vor dem Schirk bewahren möge. Und der Erhaben Allah erwähnte diese Geschichten im Koran über die Propheten und Gesandten nicht aus Zeitvertreib oder einfach so, dass wir diese Geschichten kennen, sondern er erwähnte diese Geschichten über die Propheten und Gesandten, damit wir darüber nachdenken. Damit wir schauen und erkennen, was die Sorge der Propheten und Gesandten war. Und damit wir erkennen und verstehen, dass die Propheten und Gesandten es verstanden haben, dass das Ziel ihrer Erschaffung ist, dass sie den Tawhid gegenüber den Erhaben Allah zu verwirklichen haben. Deswegen sollten wir, wenn wir diese Geschichten lesen im Koran, darüber nachdenken. Und das sollte uns dazu bringen, genauso tun, wie sie es getan haben, nämlich den Tawhid gegenüber den Erhaben Allah zu verwirklichen und allein zu diesem Weg, zum Weg des Tawhid zu rufen, wenn wir andere dazu aufrufen sollten. Und deswegen sagte auch der Erhabene Allah im Koran über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm und sprach ihn direkt an und somit indirekt uns alle, dass selbst wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen anderen neben Allah anbeten würde, würde er seine Taten zunichte machen. Und das ist der Liebling Allahs. Und er warnt ihm und sagt ihm, würdest du einen anderen neben mir anbeten, wären deine Taten hinfällig gewesen. Und das sollte auch eine Warnung an uns alle sein, dass wir darauf achten sollen, nicht in Schirk zu geraten, weil dies unsere Taten, unsere rechtschaffenen Taten annulliert. Du machst viele rechtschaffene Taten, aber durch den Schirk werden diese annulliert und du gehörst dann letztendlich, wenn du nicht zurückkehrst, zu den Verlierern. Und deswegen ist dies auch der Grund, warum der Herr Allah Paradies und Hölle erschaffen hat. Allein aus diesem Grund. Und deswegen wurden für das Paradies Taten bestimmt, die dich dem Paradies näher bringen. Und es gibt auch genauso Taten, die dich dem Höllenfeuer näher bringen. Der Tauhid, das Verwirklichen des Tauhids, das ist der Weg, der dich dem Paradies näher bringt. Und alles, was dem Tauhid widerspricht, das ist der Weg, der dich ins Höllenfeuer bringt. Und deswegen war auch die letzten Worte von Ya'qub a.s., als er im Sterbebett lag, die letzten Worte an seine Nachkommen war, was werdet ihr nach mir anbeten? Wie werdet ihr sein nach mir? Um sie zu prüfen und zu schauen, ob sie es verstanden haben. Und sie sagten zu ihm, dass sie keinen anderen dienen werden und keinen anderen anbeten werden, als den Herrn, den er angebetet hat und den Ibrahim a.s. vor ihm schon angebetet hat, weil sie es verstanden haben, was der Tauhid ist. Deswegen sollte das sein, was uns oder was für uns das Wichtigste ist und was wir unseren Kindern auch lehren sollten. Dass sie begreifen, den Zweck begreifen für ihre Erschaffung. Dass sie begreifen, warum sie erschaffen wurden. Und was das eigentliche Ziel ist und was das oberste Ziel sein sollte, was sie zu folgen haben. Nämlich das Verwirklichen des Tauhids und dass sie Abstand halten müssen von jeder Art des Schirk. Und die Anbetung, die Ibadah, die ist nicht begrenzt nur auf das Gebet und auf die Spende und so weiter, die Taten, die wir alle kennen. Sondern wir müssen die Bedeutung dieser Anbetung verstehen. Die Bedeutung, die dahinter steckt, dass jede Art der Anbetung allein an den Erhaben Allah zu richten ist. Und dass nur er Anspruch darauf hat, dass man ihm diese Anbetung an ihn richtet. Weil viele heutzutage richten ihre Anbetungen an andere neben den Erhaben Allah. Sie erbitten Hilfe bei anderen als bei Allah. Sie schwören bei anderen als bei Allah. Und sie haben die Bedeutung der Ibadah noch nicht verstanden, dass diese nämlich nur an den Erhaben Allah gerichtet werden dürfen. Und deswegen war dies auch die Sorge der Propheten und Gesandten. Dass sie nicht irgendeine Art oder nicht irgendeine der Anbetung an einen anderen richten als den Erhaben Allah. Und das war ihre Sorge gewesen, ihre größte Sorge gewesen. Deswegen sollte auch diese Sorge unsere Sorge sein, dass wir stets darauf achten, dass nichts unserer Anbetung einem anderen gewidmet wird, außer den Erhaben Allah. Und deswegen waren auch alle Propheten und Gesandten in dieser Sache gleich. Alle riefen zum Tauhid und alle wandten vom Schirk. Alle Propheten und Gesandten, ohne Ausnahme, weil das der Ursprung ihrer Da'wah war, alle beisammen. Und deswegen sollte jeder Muslim darauf achten, dass er genau diesen Weg folgt. Und dass er Angst hat vor dem Schirk. Weil der Herr Allah diese gewaltige, die gewaltigste aller Sünden niemals vergeben wird, für den, der so in diesem Zustand stirbt. Deswegen sollte jeder von uns darauf achten, dass er nicht in diesen Schirk gerät. Weil der Herr Allah im Koran gesagt hat, dass er den Schirk nicht vergeben wird, aber alles, was unter dem Schirk kommt, vergeben kann. Deswegen alles, was an Sünde weniger schlimm als das Schirk, kann der Erhabene Allah am Tag der Auferstehung vergeben oder er kann dich dafür bestrafen. Aber wenn du mit dem Schirk stirbst, dann wird er dir diesen niemals vergeben. Deswegen reicht es nicht aus, mit der Zunge zu sagen, La ilaha illallah. Mit der Zunge reicht das nicht aus. Sondern du musst die Pflichten dieser Worte kennen und diese umsetzen. Und die Bedeutung davon kennen und diese umsetzen, weil viele sagen heutzutage mit ihrer Zunge La ilaha illallah, aber sie tun viele Dinge, die diese Worte schon längst annulliert haben und ihren Tauhid bereits annulliert haben. Und deswegen ist unsere Aufgabe, jede Art der Anbetung an den Erhabenen Allah zu richten. Weil niemand kann das Leid von dir nehmen, außer der Erhabene Allah. Deswegen brauchst du dir auch keine anderen aufzusuchen und sie darum bitten, sei es Verstorbene oder irgendwelche, die früher vielleicht auf dem rechten Weg waren und erhoffst dir dabei, dass sie, nachdem sie verstorben sind, Vermittler sind zwischen dir und den Erhabenen Allah, sondern niemand kann dir helfen aus deinem Leid, außer der Erhabene Allah und niemand kann dir geben, außer der Erhabene Allah. Deswegen solltest du diese Anbetungen nur an den Erhabenen Allah richten und an keinen anderen sonst. Und ihr sollt wissen, dass jede Art der Anbetung Bedingungen hat, damit sie von dem Erhaben Allah akzeptiert wird. Und damit der Erhaben Allah deine Taten akzeptiert, braucht es zwei Bedingungen. Einmal der Ikhlas und einmal die Mutaba'a. Einmal der Ikhlas, dass du deine gesamte Anbetung allein an den Erhaben Allah richtest, dass du darin aufrichtig bist. Dass du deine Anbetung an niemand anders richtest, außer den Erhaben Allah. Aber das allein reicht nicht aus. Sondern deine Tat muss auch entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Weil nur wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, werden deine Anbetungen angenommen und du wirst zu den Geretteten sein. Und deswegen waren die letzten Worte oder das Letzte, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an seine Umma gerichtet hat, war, dass sie gottesfürchtig sein sollten, dass sie die Taqwa umsetzen sollten und dass sie hören und gehorchen sollen auf die Herrscher und dass sie der Sunna folgen sollen und genauso auch den der rechtschaffenen Nachkommen der Khulafa nach ihnen und dass sie darauf mit ihren Backenzähnen beißen sollen, auf diesen Tauhid und auf diese Sunna festbeißen sollen und dass sie sich fürchten sollten vor der Bid'a, vor der Neuerung, weil jede Neuerung ist ein Irrweg und jeder Irrweg führt zum Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die den Tauhid umsetzen und die Abstand halten vom Schirk. Walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.